Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der dritte Stopp der Saison 2025-26 der Formel E heißt Miami. Auf der verkürzten Variante des Miami International Autodrom gibt die Formel E im Schatten des Hard Rock Stadium ihr insgesamt 18. Gastspiel in den USA. Die wichtigsten Fakten zum Rennwochenende in Florida sowie die neuesten Entwicklungen rund um die Formel E hört ihr jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 388. Es ist die Vorschau-Ausgabe zum Miami E-Prix und zum Rennwochenende Nummer 2 im Jahr 2026. Und ich begrüße in dieser Folge natürlich wie immer mit reichlich Expertise versehen Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallo Luca, grüß dich.
Ja, das zweite Rennwochenende im Jahr 2026 steht an. Zwei Rennen haben wir schon gesehen. Es ist dann insgesamt das dritte und vor allen Dingen das 18. Rennen dann schon in den USA. Man muss ja schon sagen, die Formel E mit reichlich Historie in den USA, vor allen Dingen, wenn man die Anfangsjahre ja sieht, ist dann schon in gewisser Weise überraschend, wenn man überlegt, zwei Rennen hatte man am Anfang der Formel E-Historie in den ersten Saisons und dann auf einmal ist man bei einem geblieben und zeitweise ja mal gar nichts unterwegs. Und das ist jetzt die Frage zum kommenden Wochenende, wie sehr freust du dich, ich sag jetzt mal, wieder auf einer Stadtstrecke, wenn man das so im erweiterten Sinne sagen kann, wieder ein Rennen zu sehen, der Formel E in den USA.
Das auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten letztes Jahr ja das einmalige Gastspiel auf dem Homestead Miami Speedway. Da wurde nicht auf dem Oval gefahren, sondern teilweise ein Infield-Kurs. Aber ich muss sagen, das war einfach nicht das Richtige. Schloss sich so ein bisschen an Portland an. Portland, da wurde ja zuvor in den USA gefahren. Das ist auch eine klassische Rennstrecke, wo zum Beispiel die IndyCar fährt. Ist auch in meinen Augen nicht das Richtige für die Formel E. Da habe ich doch schon deutlich mehr Hoffnung drauf, dass jetzt diese Kurzanbindung, die gefahren wird vom Miami International Autodrome, dass das doch deutlich eher der Formel E taugt und dass wir das Racing wieder so sehen werden, wie wir das in der Formel E eigentlich haben wollen.
Alles zum Rennwochenende und die Fakten dann auch zur Strecke hört ihr dann gleich. Aber erstmal das, was so liegen geblieben ist zwischen der letzten Folge und der jetzigen. Und es ist sehr viel Interessantes dabei und das ist nämlich der Newsüberblick.
Keine neuen Namen. Die Formel-E-Teams haben ihre Rookies für das zusätzliche freie Training in Miami bekannt gegeben. Alle FahrerInnen haben bereits in der Vergangenheit getestet.
Ein neuer Name. Opel erwägt für den Formel-E-Einstieg zur kommenden Saison den früheren Red Bull Junior Tim Tramnitz einzusetzen.
Vielleicht noch ein neuer Name. Nissan soll für sein zukünftiges Kundenteam Andretti den Einsatz einer zweiten Konzernmarke für Kundenantriebe in Erwägung ziehen.
Und neue Videos. Die zweiten Testfahrten der Gen 4 Hersteller haben stattgefunden. Erstmals gab es dabei Bilder der fahrenden Autos zu sehen. Und damit kommen wir in dieser Folge zum heißesten Thema aus dem Paddock und das ist Lola, nämlich die trennen sich von Abt. Mit Beginn der Gen 4 Ära wird damit der traditionsreiche Name aus der Formel E verschwinden und das ist nämlich das Team Abt. Sie werden dann nicht mehr am Start sein. Der Hintergrund ist, dass Lola die Formel E Aktivitäten zukünftig am Hauptquartier in Silverstone bündeln möchte und damit ist das Thema Abt dann auch vom Tisch, Tobi. Man muss generell sagen, das Thema Lola und Abt ist ja in gewisser Weise schon etwas fortgeschritten, was das operative Geschäft angeht. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, was sich da schon verändert hat und was sich dann zur Gen 4-Ära bei Lola ändern wird.
Also, Lola hatte ja bekannt gegeben, dass man als Hersteller in die Formel E einsteigen wird. Abt hat man als Einsatzteam quasi genommen, aber nicht nur als reines Einsatzteam, sondern Lola hat auch schon die Startlizenz von Abt übernommen. Das heißt, das Team, das dann angetreten ist, das war schon ein britisches Team. Aber klar, Abt war weiterhin für den operativen Einsatz zuständig. Das heißt, zum Beispiel die Mechaniker, die am Auto geschraubt haben, das waren alles Abt-Leute. Das ändert sich aber jetzt zur kommenden Saison. Lola wird aller Voraussicht nach auch einige der Abt-Mitarbeiter übernehmen. Wir wissen ja, da sind Leute wie zum Beispiel Markus Michelberger dabei, die seit Saison 1 beim Formel-E-Projekt mit dabei sind. Und die Leute haben so viel Erfahrung in der Formel-E. Ich denke, das wäre für Lola auf jeden Fall lohnenswert, dann doch den einen oder anderen Abt-Mitarbeiter dann auch zu übernehmen. Da wissen wir allerdings bislang nur, dass es Gespräche mit den Mitarbeitern gibt bzw. geben wird. Auf Anfrage von eFormel.de hat Abt Sportsline auch ein Statement abgegeben und Abt-CEO Thomas Biermeier sagt darin: Wir machen die Tür für eine spätere Rückkehr nicht zu, wenn sich die passende Gelegenheit ergibt. Wenn die wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, werden wir die Situation neu bewerten. Wir führen derzeit aber keine aktiven Gespräche bezüglich Gen 4 oder anderer Hersteller. Auch wenn man bei Abt betont, dass dieser Schritt recht kurzfristig war, man muss sagen, hinter den Kulissen hat sich das doch schon länger angedeutet. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit Lola fällt das Team unter britischer Flagge, die Lizenz wurde verkauft. Auch die deutsche PR-Agentur, die zuständig war für die Medienbetreuung bei Abt, wurde durch eine britische ersetzt, auch schon vor der letzten Saison. Und vor dieser Saison kam es dann soweit, dass Teamchef Thomas Biermeier durch Mark Preston ersetzt wurde. Biermeier hat sich mehr auf die DTM unter anderem konzentriert, wo ja Martin Tomczyk aus einer Führungsrolle bei Abt, sagen wir mal, rausgebrochen ist, sodass da mehr Arbeit auf Biermeier zukam. Luca, das ist natürlich ein großer Schlag, sag ich mal, gerade für die Fans in Deutschland. Einer der großen traditionsreichen Namen, die seit Anfang an dabei sind, fällt weg und damit auch das große deutsche Team. Was hältst du davon?
Es kommt in gewisser Weise dann doch schon, wenn man das jetzt nicht direkt verfolgt hat, das Thema Abt, schon etwas überraschend, dass das dann schon zur nächsten Saison passiert. Ich meine, klar, dass Lola sich in gewisser Weise dann zu einem neuen Reglement dann komplett neu aufstellen möchte oder beziehungsweise dann einfach selber sich dann alles unter die Fittiche nehmen wird, ist in gewisser Weise verständlich. Aber dennoch muss man sagen, natürlich aus deutscher Sicht, mit einem Team, was wirklich seit Saison 1 dabei ist, also wirklich ein Pionier, fast schon so ein bisschen der Formel E, ja auch war und der Name Abt ja eigentlich auch immer zu finden war, auch beim Thema Audi war man ja als Name immer noch zu finden, ist das ja schon in der nächsten Saison nicht mehr so und das ist schon extrem bitter aus deutscher Sicht, aber man muss natürlich auch sagen, kein deutscher Fahrer dann mehr bei Abt unterwegs gewesen, auch in dieser Saison, deshalb ist die Frage, wie sehr da die deutsche Connection vielleicht noch drin war, du hast es ja gesagt gerade, dass der deutsche Fokus seit Lizenz unter britischer Flagge liegt und ich sage jetzt mal, alles auf britisch umgeflaggt worden ist, ja auch schon eher rausgenommen worden ist, außer der Name Abt, der ja dann nächste Saison dann auch verschwinden wird. Oder wie siehst du das?
Was ich natürlich auffällig finde, ist, dass Thomas Biermeier die kommerziellen und finanziellen Rahmenbedingungen als Grundlage dafür nennt, die Situation neu zu bewerten und vielleicht in die Formel E zurückzukehren. Das sagt ja, denke ich, auch einiges darüber aus, inwieweit da auch die TV-Situation in Deutschland, wir hatten das Thema ja auch schon diverse Male, vielleicht auch eine Rolle spielt, dass die Formel E hier nicht mehr so stark wahrgenommen wird, seitdem sie nicht mehr bei ProSieben oder vorher bei Sat.1 läuft. Ist vielleicht auch mit ein Grund, warum das jetzt dann tatsächlich so gekommen ist. Ich finde es wirklich schade, muss ich sagen, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Lola, die ja den Löwenanteil an dem Projekt auch finanziell tragen, dass die natürlich da interessiert sind, das Ganze auch unter einem Dach zu haben und nicht mit zwei verteilten Standorten den Hersteller in Großbritannien zu haben und das Einsatzteam dann in Kempten im Allgäu. Da kann man schon verstehen, dass da auch Bestrebungen laufen, das Ganze unter einem Dach zusammenzuführen.
Der nächste Gen 4 Test hat stattgefunden. Hinter den Kulissen gab es eben ja auch Vollstrom und das in Südspanien. Mitte Januar gab es dort einen weiteren Herstellertest mit den neuen Boliden und man muss sagen, erste Videos haben wir dann schon gesehen. Das gab es ja in Hülle und Fülle hier und da auch schon zu blicken. Auf eFormel.de findet ihr unter anderem einige Videos davon. Und man muss dabei auch sagen, dass die zwei unterschiedlichen aerodynamischen Konfigurationen zu sehen waren, nämlich die mit viel und wenig Abtrieb. Tobi, erzähl uns mal so ein bisschen auch nochmal dazu, wie sehr die Unterschiede zu diesen beiden Konzepten sind und wer da so getestet hat.
Ja, zu sehen ist ein wenig übertrieben an der Stelle. Tatsächlich soll es ja für die Gen 4 Fahrzeuge zwei aerodynamische Konfigurationen geben. Du hast schon gesagt, eins mit viel und eins mit wenig Abtrieb. Das Setup mit wenig Abtrieb, das kennen wir bereits, das haben wir gesehen. Von dem Setup sind auch Bilder und Videos von den Testfahrten aufgetaucht. Am letzten Tag der Testfahrten gab es aber erstmals auch die Konfiguration mit viel Abtrieb. Da gibt es einen anderen Frontflügel, einen größeren Heckflügel und zusätzliche Luftleitbleche im vorderen Bereich und eine andere Heckverkleidung. Davon, muss ich aber ehrlich sagen, konnten wir bislang noch keine Fotos und noch keine Videos sehen. Also alles das, was es an Content gibt, ist immer noch die alte Konfiguration, die schon vorher bekannt war. Wer fuhr denn eigentlich? Für Jaguar waren Sebastian Buemi und Stoffel van Dorne hinterm Lenkrad. Lola ließ Lucas Di Grassi und Zane Maloney fahren. Auch bei Porsche fuhren die beiden Fahrer des Werksteams, nämlich Nico Müller und Pascal Wehrlein. Bei Stellantis erstmals im Gen 4 am Steuer Neuzugang Nick Cassidy. Dazu André Lotterer und der erfahrene Formel-E-Tester Theo Pourchaire, der ja auch beim Rookie-Training in Miami für Citroën hinterm Steuer sitzen wird. Nissan hat auf Sam Bird und den äußerst erfahrenen Testfahrer Benoit Trelogier gesetzt. Es gab auch ein paar Rundenzeiten, da müssen wir an dieser Stelle mal Danke an die KollegInnen von The Race sagen, die da sehr gut informiert sind und das mitgeteilt haben. Porsche lag demnach mit mehr als 1,4 Sekunden deutlichen Führung dahinter. Die anderen vier Hersteller im Abstand von 0,4 Sekunden, also ein relativ enges Feld, aber muss man ganz klar sagen, die Rundenzeiten sagen zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts aus. Das sagen wir ja auch vor jedem Vorsaisontest in Valencia. Aber jetzt sind wir ja noch weitere 9 Monate vor den Vorsaisontests. Also auf die Rundenzeiten würde ich an der Stelle mal überhaupt nichts geben, weil keiner weiß, ob überhaupt jemand eine Qualifying-Simulation beispielsweise gefahren ist, ob jemand überhaupt die volle Leistung abgerufen hat. Das ist ja absolut unklar und kann man überhaupt nicht zu sagen. Wozu man auf jeden Fall was sagen kann, Luca hat es schon erwähnt, einige Fahrer haben im Anschluss Videos der fahrenden Autos auf Social Media geteilt. Schaut euch gerne auch dazu mal den Artikel auf eformel.de an.
Wir lassen Südspanien hinter uns und konzentrieren uns auf das kommende Wochenende in Miami. Das Miami International Autodrome ist nämlich die neue Rennstrecke für die Formel E, wurde damals rund um das Hard Rock Stadium für die Formel 1 erbaut. Hier fanden 2025 auch bereits die Evo-Sessions statt, bei denen Promis die Gen 3 Evo-Autos der Teams fahren durften. Wie gesagt, einige Clips gab es ja auch sehr oft und sehr prominent zu sehen. Wie üblich benutzt die Formel E aber dabei eine Kurzanwendung und lässt die Teile des Kurses auch aus. Die sogenannte MIA-Loop-Konfiguration wird dabei gefahren. Tobi, erklär uns mal so ein bisschen, wie die Unterschiede sind zur Formel 1-Strecke. Ich meine, die ist ja schon seit ein paar Jahren bekannt, die Strecke rund um das Hard Rock Stadium. Aber wie gesagt, die Formel E fährt ja ein bisschen verkürzt. Wo lässt man denn Teile aus und wo fährt man denn überwiegend dann auf der königsklassenbekannten Strecke?
Die Betreiber der Rennstrecke haben schon 2024 bekannt gegeben, dass sie ein paar verkürzte Varianten haben, die dann auch unter dem Jahr für andere Veranstaltungen nutzbar sind. Nur im Rahmen der Formel 1 wird im Endeffekt da die halbe Innenstadt quasi gesperrt, um den kompletten Kurs fahren zu können. Es geht los auf der Start-Ziel-Geraden, klar, aber nach Kurve 3 schon kommt eine Linkshaarnadel. Die Formel E fährt anschließend durch Kurve 10 der Formel 1-Konfiguration. Also die Kurven 4 bis 9 werden komplett ausgelassen, das ist schon mal ein riesengroßer Teil. Und hinter der Kurve 10, Kurve 10 bei der Formel 1-Konfiguration natürlich, geht es dann schon wieder links ab. Da gibt es die zweite Kurzanbindung, da führt die Strecke nach einer kleinen Rechts- und Linkskurve und dann nochmal rechts-links dann direkt auf die Gegengerade. Die Gegengerade wird ebenfalls am Ende abgekürzt. Hier gibt es dann eine weitere Linkshaarnadel und da geht es direkt zu Kurve 19 des Formel 1 Layouts. Insgesamt ist die Strecke nur 2,32 Kilometer lang, hat 14 Kurven, aber muss man ganz klar sagen, wir erwarten mit 350 kW, was die Autos ja im Attack-Mode und im Qualifying-Betrieb haben, zumindest in den Duellphasen, da erwarten wir Rundenzeiten von unter einer Minute. Also wird's da relativ rund gehen. Der Attack-Mode wird in Kurve 4 aktiviert. Das ist genau die erste Linkshaarnadel, die quasi die Kurzanbindung darstellt, wo die Formel E von der Formel 1-Strecke abweicht. Also das ist eine Kurve, wo die Formel 1 gar nicht fährt. Und hier können die Formel E-Autos an der Außenseite wie gewohnt den Attack-Mode aktivieren und damit im Rennen 350 kW und Allradantrieb freischalten. Luca, lass uns mal einen Blick auf die Sessions werfen. Da gibt's ja eine Besonderheit in Miami, oder?
Genau, das haben wir schon auch in den News gehabt, nämlich zusätzlich zu den normalen Sessions findet auch wieder das nullte freie Training statt für die Formel E Rookies. Dabei müssen wir sagen, dass Cupra Quiero auf einen Stammpiloten der aktuellen Saison zurückgreifen wird, nämlich Pepe Marti. Und da jetzt die Frage, die sicherlich einigen auch zu Hause aufkommen wird, warum darf der denn in diesem nullten freien Training fahren?
Das hängt mit einer Regeländerung zusammen, die vor Saisonbeginn eingeführt wurde. Nämlich hat die FIA da im Reglement klar definiert, was denn für sie ein Rookie ist. Ein Rookie ist nämlich ein Fahrer, der entweder noch gar kein Rennen bestritten hat oder gerade aktuell in seiner allerersten Formel-E-Saison ist. Das ist gut für Pepe Marti, auf der anderen Seite nicht ganz so gut zum Beispiel für Felipe Drugovic, der in der vergangenen Saison ja schon in Berlin gefahren ist. Damit ist es nicht mehr seine erste Saison und damit ist er nicht startberechtigt, obwohl er auch nur 2 Rennen mehr gefahren hat als Marti. Ist jetzt die Frage, ob das fair ist oder nicht. Kann man geteilter Meinung sein? Wo setzt man die Grenze an? Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn Fahrer, die Stammpiloten sind, nicht startberechtigt wären. Aber die FIA und die Formel E werden sich dabei was gedacht haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für Pepe Marti wahrscheinlich nicht so ein großer Vorteil sein wird, da nochmal zusätzlich 40 Minuten zur Verfügung zu haben. Ähnlich sehe ich das Ganze für Nissan. Die setzen nämlich als einziges Team 2 Autos ein. Auch das ist neu für diese Saison. Jedes Team muss mindestens einen Fahrer einsetzen, darf aber auch tatsächlich beide Autos mit Rookies besetzen. Und da hat Nissan einen Fahrer und eine Fahrerin im Fahrerkader, die sich dafür anbieten. Für Nissan wird fahren Gabriele Mini, der Formel 2-Pilot, und Abby Pulling, die ja auch beim Frauentest schon im Einsatz war. Die fährt, glaube ich, aktuell die GB3-Serie. Die vollständige Liste der Fahrerinnen und Fahrer gibt es wie immer auf eformel.de. Ich glaube, die müssen wir jetzt für ein 40-minütiges Training nicht in der vollen Tiefe besprechen. Was wir aber besprechen müssen, und zwar unbedingt, Luca, ist die Favoritenfrage. Wer gewinnt denn in Miami?
Ja, wer gewinnt in Miami ist immer so eine schöne Frage, die man so aus der Kalten beantworten muss. Denn, wie gesagt, neue Strecke, das ist ja für alle im Endeffekt komplett auf Null gesetzt, was die Erfahrung angeht. Deswegen Erfahrung, ein großes Stichwort. Ich gehe mal auf Joe-Erik Wern. Der hat für mich zumindest immer so ein Potenzial, gerade bei so neueren Strecken immer ganz gut auszusehen. Ich meine, der ist ja sowieso Mr. Konstanz, aber gerade auf so Strecken, wenn es halt vielleicht auch darum geht, ob das ein oder andere Jahr in der Formel E dann mehr doch entscheidender ist, dass er da dann auch mit punkten kann. Deswegen ist er mein Favorit auf den Sieg in Miami. Wie sieht's denn bei dir aus, Tobi?
Ja, ich tippe nicht auf den zweiten Citroën-Sieg im dritten Rennen, sondern du hast schon gesagt, ist ein Stadtkurs, ist ein neuer Kurs und da gibt's auch einen sehr erfahrenen Piloten, der unter solchen Bedingungen immer gut ist. Und der hat in Mexiko auch schon gut abgeliefert und war da Zweiter. Ich vermute, dass es diesmal reichen wird für den Sieg, und zwar für Eduardo Mortara, der auch schon extrem viel Erfahrung mitbringt. Und wir wissen ja alle, der Mahindra ist relativ stark in dieser Saison. Ich vermute, dass es tatsächlich endlich klappt und er seinen ersten Sieg für sein nicht mehr ganz so neues Team Mahindra einfahren kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr uns das gerne zeigen und auch beweisen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser wisst als wir, unter www.kicktipp.de/formel-e. Da findet ihr unser Tippspiel, da könnt ihr euch anmelden, teilnehmen und eure Tipps abgeben. Und wenn ihr besonders gut abschneiden solltet, dann werdet ihr auch in der Analyse des Miami E-Prix hier im E-Pod erwähnt.
Haben wir schon über die Strecke gesprochen, jetzt haben wir schon teilweise über Fahrer gesprochen, die beim nullten freien Training dabei sein werden, aber natürlich stellt sich wie immer die Frage, wann findet das statt? Eines kann ich schon mal vorwegnehmen, es wird wieder ein Primetime-Rennen, nämlich zur besten Sendezeit. Tobi, du kannst uns natürlich immer aufklären, was wann läuft.
Das mache ich auch gerne. Fangen wir aber erstmal am Freitag an, bevor wir auf den Samstag gehen. Da finden erstmal das nullte freie Training für die Rookies statt. 20.30 Uhr ist das, mitteleuropäischer Zeit. Das erste freie Training haben wir 2,5 Stunden später um 23 Uhr. Und das zweite freie Training ist dann am Samstag um 13.30 Uhr. Alle freien Trainings, wie immer, 40 Minuten lang. Kommen wir als nächstes zum Qualifying mit anschließender Duellphase. Das beginnt am Samstag um 15.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und Rennen, du hast es schon gesagt, zur Primetime. 39 Runden werden wir sehen auf dem sehr kurzen Kurs. Und Rennstart ist am Samstagabend um 20.05 Uhr. Luca, wo kann man denn die Sessions verfolgen?
DF1 unter anderem, nämlich die übertragen an diesem Wochenende das Qualifying und das Rennen live im TV sowie auch im Stream auf DF1.de. Die freien Trainings gibt es dann im Stream bei eformel.de zu sehen. In der Schweiz, da schauen wir drauf, laufen die Rennen der Formel E in diesem Jahr beim TV-Kanal Blue Sport. Außerdem habt ihr europaweit die Möglichkeit, auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2 zurückzugreifen und auf den Streaming-Diensten von Discovery Plus und auch neu, auch in Deutschland, HBO Max. Für Österreich hingegen müssen wir leider weiterhin noch vermelden, dass es keinen Übertragungspartner bisher gibt. Und hier bleibt auch Eurosport 2 oder Discovery Plus und HBO Max die Möglichkeit für euch, die Rennen und auch die Sessions live zu verfolgen. Außerdem gibt's natürlich wie immer jede Session live im Ticker, wenn ihr mal nicht irgendwie die Möglichkeit habt, den Livestream auf den jeweiligen Kanälen zu starten oder einfach zusätzliche Informationen holen wollt. Tobi, das ist ja immer ein probates Mittel, gerade so, was das Thema Second Screen angeht.
Ja, auf jeden Fall. Klickt einfach rein auf eformel.de. Da ist zu den jeweiligen Sessions auf der Startseite auch direkt der Live-Ticker verlinkt. Alternativ klickt ihr einfach auf Live und auch da kommt ihr auf den Live-Ticker.
Und mit dem Teleskop blickt Tobi heute mal ganz speziell auf Opel.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Die deutsche Marke Opel soll ja ab der Gen 4-Ära in der Formel E als Stellantis-Werksteam starten. Ich glaube, das ist kein so großes Geheimnis mehr, wenn man regelmäßig bei der Formel E vor Ort ist. Sieht man auch immer wieder den Opel-Motorsportchef Jörg Schrott, der da mittlerweile quasi schon zum Inventar gehört. Nun sind auch die allerersten Namen von potenziellen Fahrern aufgetaucht, die für eines der beiden Opel-Cockpits gehandelt werden. Wenig überraschend soll einer der beiden Piloten Theo Pourchaire werden. Der Franzose testet ja regelmäßig für Stellantis unter anderem auch schon das Gen 4 Auto und ist zudem Peugeot-Werksfahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Peugeot ja ebenfalls eine Stellantis-Marke. Der zweite Fahrer, der da jetzt gehandelt wird, ist jedoch eine Überraschung, muss ich sagen. Tim Tramnitz könnte nach seinem Aus als Red Bull Junior für die deutsche Marke in der Formel E starten. Tramnitz hat auch schon Formel E getestet, der ist auch kein kompletter Neuling in Berlin 2023 beim Rookie-Test, sowie beim Rookie-Training 2024 in Misano saß er bereits für Ab Cupra hinterm Lenkrad. Außerdem soll der Deutsche auch schon der Gen 4 Boliden von Stellantis gefahren sein. Luca, in der abgelaufenen Saison wurde er Vierter in der Formel 3. Ist der junge Deutsche denn damit schon bereit für die Formel E?
Eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Allein die Personalie Tim Tramnitz, interessant. Wie gesagt, auf deutscher Sicht ist es ja gut, dann einen deutschen Piloten bei einer deutschen Marke dann auch sehen zu können. Ob er bereit für die Formel E ist, ist wirklich eine schwierige Frage, die du mir hier präsentierst. Wenn man mal so die Ergebnisse guckt, auch gerade Formel 3, muss ich sagen, hat er sich sehr gut geschlagen. Klar, da erwartet man natürlich, er ist ja Red Bull Junior gewesen, du hast es gesagt, immer Top-Ergebnisse. Letzte Saison gesamt Vierter geworden, auch ein Rennen gewonnen. Deswegen ist da die Möglichkeit auf jeden Fall da, durchstarten zu können. Ich meine, wir haben ja mit Taylor Barnard ja auch jemanden gesehen, der ja aus der kalten Phase in die Formel E gekommen ist und direkt durchgestartet hat. Klar, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass gerade junge Piloten wie Tim Tramnitz da zumindest in der Formel E eine Möglichkeit sehen, gerade dann natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er bei Red Bull nicht mehr im Juniorprogramm zu finden ist und für Opel eine gute Möglichkeit ist, einen deutschen Fahrer dann auch an sich binden zu können. Und wie siehst du denn das? Also wie siehst du generell die Chance für ihn, dann auch in der Formel E bestehen zu können?
Ich bin mir nicht ganz sicher, um ganz ehrlich zu sein. Wir hatten durchaus einige Rookies in den letzten Jahren. Egal, ob es Drugovic war, Taylor Barnard hast du bereits genannt, aber auch Pepe Marti. Die sind allerdings alle Formel 2 gefahren. Zane Maloney genauso. Selbst Max Günther ist auch Formel 2 gefahren. Der Schritt aus der Formel 3 in die dann doch deutlich stärkeren Gen 4 Boliden, das ist schon durchaus großer. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so einfach für ihn wird, nach der Formel 3 dann direkt in die Formel E zu wechseln. Vielleicht wäre da eine Saison Formel 2 nicht schlecht gewesen. Auf der anderen Seite, wenn sich die Möglichkeit für eine Formel 2 Saison nicht ergibt, die Plätze sind meines Wissens nach ja alle schon belegt, dann bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Mit Theo Pourchaire soll er einen sehr schnellen und auch sehr Formel E erfahrenen Teamkollegen bekommen. Der Franzose ist ja auch lange Formel 2 gefahren, war damals als das Gen-3-Auto eingeführt wurde, ja auch einer der Testfahrer von Spark, die das Auto produziert haben. Also hat durchaus schon einige hundert, wenn nicht sogar einige tausend Formel-E-Kilometer auf dem Buckel. Da, denke ich, wird Tim Tramnitz sich strecken müssen, um mit dem mithalten zu können. Aber man wächst mit der Herausforderung. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall, wieder einen jungen Nachwuchsfahrer in der Formel E zu sehen. Vor allem einen Deutschen. Ich glaube, das ist für den Markt in Deutschland und damit auch für uns, für unseren Podcast und natürlich auch für eFormel.de eine gute Sache.
Wie gut die Sache für den Gewinner ausgehen wird im Grid Dummies Formel E Quiz ist jetzt nämlich die Frage. Drei Fragen werden gestellt, drei Antworten werden dabei gesucht und wer am besten rausgeht, der hat Ruhm und Ehre für sich in dieser Folge verteidigen können. Und wie immer startet der allwissende Tobi Würz mit der ersten Frage für mich.
Oh weia, jetzt legst du die Latte aber hoch, der Allwissende. Na gut, mal gucken, wie viel du weißt. Meine Fragen drehen sich heute ein wenig überraschend natürlich um den Miami Grand Prix. Der hat in der Vergangenheit bereits zweimal stattgefunden in den Jahren 2015 und 2025. Es gab nur zwei Fahrer, die tatsächlich in beiden Rennen gestartet sind und dabei auch in die Punkte, also in die Top 10, gekommen sind. Kannst du mir denn sagen, welche beiden Fahrer das gewesen sind?
Also einer, da lege ich mich fest, ist Lucas Di Grassi. Er stand ja zumindest dann auch schon auf dem Podium letztes Jahr, zweiter Platz.
Di Grassi ist richtig.
Ich sage Antonio Felix da Costa mal.
Gestartet sind mehrere Piloten, zum Beispiel Jean-Éric Vergne, zum Beispiel Sam Bird. Aber Punkte geholt haben nur Lucas Di Grassi und Antonio Felix da Costa in beiden Rennen.
Oh, tatsächlich, krass.
Das ist der erste Punkt für dich.
Dann schreibe ich mir mal eine 1 auf. So, dann kommt meine erste Frage. Nämlich beschäftige ich mich ja auch um das Wochenende des Rennens. Und ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit den letzten beiden bisherigen Ausgaben des Miami E-Prix. Nämlich war da eine Nation bei beiden Rennen auf dem Podium zu finden. Welche Nation war das und wer stand denn auf dem Podium bei den jeweiligen Rennen?
Okay, jetzt muss ich im Endeffekt mal das Ergebnis durchgehen, weil das habe ich leider nicht im Kopf. Im letzten Jahr hat gewonnen Pascal Wehrlein. Zweiter wurde Lucas Di Grassi und dritter wurde Antonio Felix da Costa. Das heißt, dann hätten wir Deutschland, Brasilien und Portugal. Jetzt mal zurück in Saison 1. Da hatten wir in Miami den Rennsieger Nico Prost, der ist Franzose. Der kann es nicht sein. Ich weiß, zweiter war Scott Speed, der erste und einzige Podiumsplatz eines US-Amerikaners. Dann auch beim Heimrennen. Das kann es auch nicht sein. Und dann ist die Frage, wer war denn dritter? Das war der Fahrer, der damals jüngster Fahrer auf dem Podium gewesen ist und den Rekord dann auch für einige Jahre gehalten hat, bis das Max Günther ihn unterboten hat. Es müsste Daniel Abt gewesen sein und damit wäre die Antwort Deutschland.
Absolut korrekt. Einmal Fahrer richtig und auch noch Platzierung. Das sieht man, deshalb sage ich ja allwissend. 2015 Miami E-Prix, Daniel Abt Platz 3 und dann, wie gesagt, letztes Jahr 2025 auf dem Homestead Miami Speedway Pascal Wehrlein das Rennen gewonnen und auch natürlich die Nation, die gesucht war, war Deutschland. Und damit steht es 1-1.
Okay, dann kommen wir nun zu meiner zweiten Frage. Letztes Jahr hat Pascal Wehrlein gewonnen, fuhr aber nicht als Erster über die Ziellinie. Der eigentliche Rennsieger war Norman Nato, der allerdings wegen des nicht abgelaufenen Attack-Modes eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Norman Nato war aber nicht der Einzige, dem das passiert ist, der betroffen war, der nachträglich 10 Sekunden Strafe bekommen hat. Kannst du mir sagen, wie viele Fahrer aus diesem Grunde diese Strafe bekommen haben?
Du willst nur wie viel, nicht wer.
Korrekt.
Ich meine, das müssten einige gewesen sein. Das hatten wir, meine ich, auch relativ kontrovers dann noch in der Folge drin gehabt, dass das sehr, sehr viele waren. Da haben wir, wenn wir nicht sogar darüber diskutiert haben, ob man das nicht sogar abschafft und dass man das dann zum Rennende auch voll komplett absolvieren muss.
Haben wir diskutiert und hat die FIA ja dann genauso gemacht.
Ja, die hören zu, das ist wohl logisch. Also drunter machen wir es nicht mehr. Um auf deine Frage einzugehen, ich sage jetzt einfach mal, mit den Übeltäter Norman Nato sind es 4.
Norman Nato fuhr als Erster über die Ziellinie, wurde bestraft. Robin Freins wurde Dritter, wurde bestraft. Oliver Rowland, Vierter, wurde bestraft. Darüber hinaus noch Sam Bird und Taylor Barnard. Es waren leider 5, nämlich alle Fahrer, die 6 Minuten Attack-Mode noch offen hatten, als das Rennen abgebrochen wurde infolge der Kollision in der Schikane. Unter anderem Max Günther war da ja involviert. 5 statt 4, Luca, ich gebe dir einen halben Punkt. Damit steht es 1,5:1 für dich.
Übernehme ich das auch mal so und bedanke mich erstmal für den halben Punkt. Wäre nicht nötig gewesen, aber so bleibt es ja zumindest noch am Ende spannend. Komme ich zu meiner zweiten Frage, nämlich zwei Ex-Teamkollegen standen letztes Jahr in Homestead auf 1 und 2. Wen suche ich?
Also in der Startaufstellung?
In der Startaufstellung.
Ach so, ja, okay. Das hattest du nicht gesagt. Die Pole holte Norm Nato. Das weiß ich, weil er, wenn er die Strafe nicht bekommen hätte, ja, das optimale Ergebnis geholt hätte, also auch die 3 Punkte aus dem Qualifying. Ich weiß aber nicht mehr sicher, wer Zweiter war. Norm Nato ist gefahren neben Nissan auch für Andretti, davor für Venturi. Bei Venturi war sein Teamkollege Eduardo Mortara, bei Andretti war sein Teamkollege Jake Dennis. Ich glaube, die Mahindra waren letztes Jahr in Miami noch nicht so stark. Also vermute ich daher, es war Jake Dennis im Andretti.
Im Finale standen sich gegenüber Norm Nato im Nissan und Jake Dennis im Andretti, das Jahr zuvor, 2024 noch Teamkollegen gewesen. Der Abstand betrug 0,129 Sekunden und die Pole sicherte sich da Norm Nato und damit stand Jake Dennis neben ihm in der Startaufstellung und damit gibt es dann auch den zweiten Punkt.
Meine dritte Frage, Luca. Platz 2 für Lucas Di Grassi war im letzten Jahr das beste Ergebnis für den Brasilianer seit relativ langer Zeit. Kannst du mir denn sagen, wann zuvor er zuletzt ein Rennen auf Platz 2 beendet hat?
Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, aber auch sehr schwierig zu beantworten. Ich sage, das muss ja mindestens mal Audi-Zeit gewesen sein. Da sage ich Berlin 2020. Die ist die Chance zumindest hoch, dass er da auf dem Podium gestanden hat, weil es A, viele Rennen gab und in Berlin war man eigentlich traditionell als Audi immer ganz gut unterwegs, also als Abt Audi, deswegen. Aber es wäre echt lange.
Berlin 2020 stand Lucas Di Grassi auf dem Podium, aber er war nur Dritter. Tatsächlich ist er nach seiner Audi-Zeit nur zweimal Zweiter geworden in der Formel E. Das eine Mal war letztes Jahr in Miami. Davor war es 2022 für Venturi in New York City. In Saison 4 war es, glaube ich, ist er 5-mal Zweiter geworden. Und wie gesagt, in den letzten 5 Jahren tatsächlich nur 2-mal in Miami und in New York. Ja, Luca, Berlin 2020, das war die mit Abstand wahrscheinlichste Antwort, weil da haben ja 6 Rennen stattgefunden. Aber auch das, glaube ich, hat dir wenig genützt an der Stelle. Leider nicht die richtige Antwort. Daher bleibt es bei dir bei 1,5 Punkten.
So, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Mit dem diesjährigen Miami E-Prix ist es eben das schon angesprochene 18. US-Rennen der Formel E-Geschichte. Dabei fuhr man ja sehr oft auf unterschiedlichen Strecken. Auf wie vielen Strecken hat die Formel E denn schon ein Rennen in den USA ausgetragen?
Nicht Städte, sondern Strecken.
Richtig.
Okay, wir hatten in Miami, das war das 5. Rennen der Formel E-Geschichte, der hieß, glaube ich, Biscayne Bay Circuit.
Ja.
Das 6. Rennen direkt anschließend war in Long Beach. In Long Beach wurde danach nochmal gefahren, aber das zählt dann natürlich nicht. Dann wurde gefahren in New York City, Red Hook, der Hafenkurs. Mhm. Dann wurde gefahren in Portland, Portland International Raceway. Dann wurde gefahren in Homestead, Homestead Miami Speedway. Und jetzt Miami International Autodrome. Das müsste die Strecke Nummer 6 in den USA sein.
Absolut korrekt. Auch in der Reihenfolge 100% richtig. Damit geht der weitere Punkt und auch der letzte Punkt, den ich hier noch verteilen darf, an dich. Es steht damit 1,5:3 und damit ist es ein weiterer Sieg für dich, Tobi. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Hast dich aber auch gut geschlagen, muss ich sagen.
Danke, danke. Und damit ihr auch auf dem neuesten Stand bleibt, macht ihr das am besten mit den Social-Media-Kanälen von eformel.de. Die gibt's zu sehen bei eformel.de, also da überall, wo eformel.de am Start ist auf Social Media, könnt ihr euch dann durchklicken und am besten natürlich auch genauso könnt ihr das auch machen mit dem Podcast. Den könnt ihr abonnieren, respektive auch folgen, je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr unterwegs seid. Und das ist bei vielen Podcast-Plattformen gleich, nämlich das Bewerten. Das macht ihr am besten mit 5 Sternen. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn es dort dann die maximale Anzahl an Sternen gibt. So, dann haben wir eigentlich alles, was das Thema Miami E-Prix angeht, abgefrühstückt. Aber Wir haben ja noch dann die Analyse, die folgt dann in der nächsten Woche. Und da schauen wir dann zurück auf das, was passiert ist auf dem neuen Kurs mit dem Hard Rock Stadium im Hintergrund. Sicherlich cineastisch auch einer der besseren Epris, würde ich mal sagen, Tobi. Wie siehst du das denn noch zum Ende hin?
Im Vergleich zu Homestead im letzten Jahr mit Sicherheit.
Da wäre ja jedes Szenario besser gewesen als Homestead, weil die Strecke hat ja wirklich relativ wenig zu bieten, das stimmt ja.
Optisch war Misano relativ ähnlich, aber ja, tatsächlich ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, in Downtown Miami zu fahren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und die Bilder und auch hoffentlich das Racing werden sehr interessant werden.
Sehr interessant wird's hoffentlich, auch in der Analysefolge, dann auch wieder mit dir, Tobi. Danke an dieser Stelle für deine Expertise.
Gerne.
Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, mit der Analyse zum Miami E-Prix. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Ciao.